Ja, hallo. Also ich bin jetzt hier wieder im Blech. Eine neue Ausstellung, Keramika No 1, No Piddle, No Dean. Alles etwas sehr überraschend hier. Ich habe jetzt ja eine Künstlerin bei mir, Friederike Nottrott. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Und noch Katja Neubert, die Hauptkuratorin. Hallo. Ja, was ihr im Hintergrund hört, ist die Musik, die jetzt hier das Ganze begleitet, auch von zwei Objekten. Ne, einem eigentlich, ja, von Mark Hornbogen, aber den habe ich auch nicht vom Mikrofon. Aber vielleicht wird es noch. Also ich bin jetzt hier erstmal bei den Exponaten von Friederike Nottrott. Was ich hier sehe, ist etwas sehr doch Überraschendes. Also ein Service sozusagen, das übereinander gestapelt die Form einer Granate 10,5 ergibt.
Kaliber 10,5, das ist die meist verschossene Granate im Ersten Weltkrieg der Deutschen gewesen. Und mein Anliegen war, im Rahmen oder zum 100-jährigen Ende des Ersten Weltkrieges ein friedliches Kunstwerk zu schaffen, ein Kunstwerk mit dem Titel Friede dem Krieg. Und ich wollte die Waffen oder die Kriegsutensilien des Ersten Weltkrieges in friedliche Gegenstände transformieren. Genau, dabei ist dieses Geschirrensemble herausgekommen, die Granate zum Leben, Kaliber 10,5.
Okay, alles klar. Wieso Erster Weltkrieg? Wieso hat dich dann so der Erste Weltkrieg beschäftigt? Weil er so weit weg ist, weil man den damit so halbwegs mit Abstand betrachten kann?
Weil das die Urkatastrophe war, die Urkatastrophe des industrialisierten Tötens.
Ja, die Anfänge waren ja schon gemacht. Es gab den russisch-japanischen Krieg, es gab den amerikanischen Bürgerkrieg, die alle schon diese Züge hatten. Eine Urkatastrophe des maschinellen Tötens.
Des maschinellen Tötens, darum ging es mir. Das maschinelle Töten. Die Industrie griff ein und hat Waffen in einem unglaublichen Ausmaß hergestellt. Und vorher war das nicht so. Das war der erste Krieg, der so viele Waffen und so viele Menschen umgebracht hat.
Es waren 10 Millionen an der Front. 10 Millionen dann nochmal danach im Hinterland, da kam noch die spanische Grippe hinterher. Insgesamt waren es, glaube ich, wie viele Millionen Tote? 40 Millionen, ich weiß nicht genau.
40 Millionen, ich glaube, das trifft es an der unteren Grenze.
Ja, so. U-Boote wurden erfunden und erstmals eingesetzt und die gleichen technischen Sachen, ja.
Können wir gern zum Giftgas weitergehen. Auch Giftgas wurde das erste Mal eingesetzt. Eigentlich, um Soldaten aus ihren Stellungen zu treiben, aber am Ende hat dieses Giftgas getötet, weil es auch so wenig erforscht war, dass die Kriegstreiber selbst erschrocken waren über das Töten dieses Gases.
Ja, also hier ist ein Flakon in Form einer Kugelhandgranate an der deutschen.
Genau, das ist ein bisschen, die Assoziation ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber die Kugelhandgranate war, für mich ist es ein formschönes Gefäß grundsätzlich und es ist ein Parfümflakon geworden, der Lavendelduft versprühen soll und damit entweder also an die Lavendelfelder in Frankreich erinnern kann und beruhigt. Ich denke, es geht um Beruhigung. Bitte, beruhigt euch alle.
Wo ich das erst mit der Form einer Kugelhandgranate, die dann sozusagen Lavendelduft versprüht. Also Ironie ist fast schon untertrieben. Das ist schon Sarkasmus, schwarzer Humor ist das eigentlich schon.
Das ist nicht schwarzer Humor, das ist ein tiefes Anliegen von mir, weil ich Krieg nicht verstehe. Ich verstehe das nicht, wie Menschen so aufeinander losgehen können. Und ich versuche es zu begreifen durch mein Material, das Porzellan, die Keramik, irgendwie damit umzugehen, mit diesen menschlichen Abgründen.
Ja, wie gesagt, man kennt ja aus dem Ersten Weltkrieg eher die Stielhandgranate, die deutsche, die Kugelhandgranate war mir nicht so bekannt.
Ja, für mich ging es ein bisschen auch um die Form. So eine Stielhandgranate hätte nicht dieses Gefäß erzeugt.
Ja, vielleicht eine brauchbare Vase.
Brauchbarere Vase, möglicherweise ja.
Aber natürlich nicht mit nur standfest. Und dann ist sicher noch ein Exponat aus Keramik. Es nimmt die Form eines deutschen Stahlhelms auf, aber in einem bestimmten Produktionsschritt, wo er noch nicht so diese, sagen wir so, dieses Sturmschild hat oder sowas.
Genau, das ist der Produktionsschritt Nummer 7 und in diesem Produktionsschritt war es noch eine Schüssel. Es ist eine Schüssel zum Essen grundsätzlich, aber wenn man die Suppe auslöffelt, kommt halt das Erschreckende zum Vorschein. Der Stahlhelm wurde erfunden, um den Kopf, das Gehirn des Menschen zu schützen, aber das Gehirn ist, na klar, ein wichtiges Organ, aber vielleicht gar nicht das Wichtigste, weil Essen, Trinken ist eigentlich viel wichtiger und er hat genau diesen Teil nicht geschützt, den Teil des Kopfes, der zur Nahrungsaufnahme dient.
Wir haben ja
hier Unterkieferschussbrüche, entstellte Menschen, versehrte Soldaten, genau.
Also wie gesagt, man hat ja auf dem Grund dieser Schüsseln noch Fotos von versehrten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, wie man sie Fotos eigentlich kennt. Wenn die
Soldaten eben nicht. Diese Soldaten wurden in Sanatorien gesperrt, sie wurden der Gesellschaft entzogen. Diese Soldaten hat niemand gesehen. Ich mutmaße, dass wenn man diese Soldaten im normalen Leben integriert hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht zum Zweiten Weltkrieg gekommen, wenn man dieses Schrecken täglich vor Augen gehabt hätte. Möglicherweise. Es ist eine kleine Hoffnung, die in mir schlummert.
Ich meine, ich kenne die Fotos. Ich muss dazu sagen, sie sind mir nicht unbekannt. Es gab mal ein Friedensmuseum hier irgendwo und da waren die alle ausgestellt.
Das ist das Antikriegsmuseum in Berlin. Es gibt ein Buch, das heißt Krieg dem Krieg. Mein Kunstwerk nennt sich Friede dem Krieg, weil ich denke nicht, dass man Krieg mit Krieg bekämpfen sollte. Da ist das titelgebend, dieses Motiv, was ihr ja nicht sehen könnt, weil ihr im Radio sitzt.
Ja, man sieht hier das Profil eines Menschen, den faktisch der gesamte Oberkiefer samt Nase und so weiter weggeschossen worden ist. Ja, das sind noch die Augen da, ansonsten die Nase ist alles weg. So in etwa, dass es hier in dieser Schüssel, dieser Protonschütt Nummer 7 eines deutschen Stahlhelms, noch in Schüsselform noch drin. So, und das eben so als erschreckendes Modell, diese Situation des Kriegs. Ich meine, wann hast denn du diese Produktion aufgenommen? Wann hast du das entwickelt?
2018 habe ich dieses Kunstwerk im hergestellt, zum 100-jährigen Ende des Ersten Weltkrieges. Es ist jetzt also schon 4-5 Jahre alt.
Was hat dich damals dazu bewogen? Ich meine, der Krieg war ja noch etwas weiter weg als heute.
Ich wurde eingeladen, eine Reise anzutreten nach Verdun. Und das war ein Projekt, was mit der Feininger Galerie in Quedlinburg mit Quedlinburger Künstlern initiiert wurde. Und ich wurde dazu eingeladen, mitzumachen. Genau.
Der Eindruck von Verdun hat dich dann dazu gebracht, das hier so zu gestalten?
Genau. Es war wunderschön dort, hügelige Landschaft, aber der Hintergrund des Entstehens dieser hügeligen Landschaft ist einfach grausam. Es sind alles Bombenkrater.
Ja.
Eine Transformation zu einer schönen hügeligen Landschaft, aber der Hintergrund ist halt einfach erschreckend.
Ich war ja auch da, ich habe das mir angesehen. So, ganz vor Douaumont bin ich gewesen, vor Sobies am Rande nur, aber na, ich war nicht überall, wir waren nur kurz da in Verdun selber. Ja, das ist schon ein eindrückliches Bild, ne? Wenn man so den Hinterkopf hat, was da alles passiert ist.
Ja. Ja, das ist erschreckend, aber wahr. Ja, ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Es ist, wie gesagt, ich habe schon mein Leben lang ein Anliegen in mir, etwas gegen Krieg zu machen, weil ich diesen blutigen Teil der Geschichte der Menschheit absolut nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Wie können Menschen so miteinander umgehen? Sich kaputt, tot? Ja, weiß ich nicht. Ich kann es, ja, löst in mir gerade Emotionen auf, die mich fast zum Heulen bringen.
Okay, danke. Ich will dich weiter an Sie drücken. So, jetzt die Kuratorin hier. Hallo.
Hallo.
Meine, ich habe hier nur ganz oberflächlich jetzt mal durchgeguckt. Ja, wie soll ich denn anfangen zu reden? Ich muss ja mal gucken, was hier ist. Und dieses Exponat ist mir besonders aufgefallen. Was hat Sie dazu bewogen, diese Mischung aus Kunstwerken hier jetzt auszustellen? Also das ist ja verschiedenes. Einmal diese Porzellankunst mit direktem Bezug aus dem Ersten Weltkrieg. Dann eher etwas Indirektes. Die Basis soll irgendwie dehydriertes Blut sein. Aber ich kann nicht erkennen, wo das Blut sein soll. Und na, ich sehe es aber nicht mehr. Das sind lauter Keramikkacheln, also das da Fliesen. Die
also man muss dazu sagen, wir haben uns letztes Jahr bei einem Workshop kennengelernt und bei einer Weiterbildung kennengelernt, ging es um Kuration. Haben wir, uns aus, also wir sind beide aus Halle, aber wir haben uns in Berlin tatsächlich erst kennengelernt und haben dann angefangen rumzuspinnen, weil es ging darum, auch ein Projekt zu realisieren und sich auszudenken und wie würde man es machen. Und wir haben dann entschieden, auch für uns, wir machen das, haben Fördergelder beantragt und auch gleich Künstler festgelegt. Und da war zum Beispiel der Basse, der die Arbeiten mit dem dehydrierten Kuhblut macht, für uns interessant, weil der uns ins Auge gefallen ist. Der macht eigentlich Gefäße, aber eben nicht aus Keramik, sondern aus Rinderblut. Und die Idee war auch so, dass wir zwei Ausstellungen machen. Eine Ausstellung, die in Berlin jetzt bereits stattfand, wo wir Künstlerinnen aus Halle genommen haben, um die in Berlin zu präsentieren. Und im Blech als zweiten Ausstellungsort, also als die zweite Teil der Reihe, wo wir eben nicht die Künstlerinnen, die hier bekannt sind, ausstellen, sondern das wird nochmal eine experimentelle Ausstellung machen, die auch einen Bezug zu der Keramik hat,
Der Bezug ist eigentlich das Gefäß. Wir haben die Keramikkünstlerinnen nach Berlin gebracht und in Halle, wo die Keramik bekannt ist durch die Hochschule, haben wir den Gefäßbegriff erweitert. Es geht eigentlich in dieser Ausstellung um die Porträts, den Kopf als Gefäß der Gedanken, der Emotionen, der Persönlichkeit. Es geht bei Basse um, er hat auch Gefäße aus diesem Rinderblut gemacht, die hat er nicht dabei, aber er hat, das ist schwer zu beschreiben, weil er dieses, ja.
Vielleicht könntest du es?
Na, er dreht es ja auch um, also es ist ja vielleicht das, was wir verzehren im Gefäß, ne? Das Rind, das Fleisch, was er jetzt benutzt, als Gefäß, was wir aber hier nicht ausgestellt haben, sondern er transformiert das Material und dieses Rinderblut in ein anderes Objekt. Also da ist es das Klavier, da ist es die Schallplatte, das ist der Spiegel. Und deswegen ist es irgendwie eine erweiterte, also eine Ausstellung, die das alles irgendwie beinhaltet, unsere Idee des Gefäßes, aber nochmal ganz verschiedene Blickwinkel auch wirft, oder?
Ja, den Kopf als Gefäß der Gedanken, das ist mir nur nicht aufgefallen so richtig. Ich sah ja lauter Porträts von was aber, da scheinen teilweise ziemlich entstellte Gestalten zu sein, teilweise fast nicht anders als auf den Fotos hier. Also
auch um Abgründe. Die Abgründe, die der Künstler durch seine Weitsicht hat in ein Bild fließen lassen. Das muss kein Gesicht, eine Auge, Nase, Mund sein, obwohl auch das grundsätzlich auf den Bildern zu erkennen ist. Es ist eine Interpretation natürlich des Porträts.
Das kommt mir fast schon wie Zerbelt vor, George Grosch oder sowas ähnliches. War das so die Schützen der Gesellschaft, die er gemalt hat? Wissen Sie, wen ich meine? Damals, das waren auch solche Gestalten, die eigentlich mehr nur Zerrbilder von Personen waren. So 1922 gemalt. Wissen Sie, was ich meine? Ich hoffe, ihr habt den richtigen Künstler jetzt genannt. Und das auch das hier scheint mir Zerrbilder zu sein von Individuen, ja, die in dieser Gesellschaft eigentlich gar keine richtigen Personen mehr sind, sondern nur noch Karikaturen ihrer selbst. So kommt es ja vor.
Wie Karikaturen ihrer selbst oder es ist Materie gewordene Persönlichkeit oder Widersprüche, die man in sich beherbergt, die nicht Auge, Nase, Mund sind, sondern vielmehr auch das, was aus einem Kopf rauskommt, hat dieser Künstler geschafft, in ein Bild zu bringen.
Also einfach so die Person ihrer Äußerungen, ihre Erscheinung dargestellt dann in Porträts?
Ja, der Begriff Porträt ist eher so weitläufig. Am Ende hat er auf seinem Artist-Statement Porträt-Gefäß geschrieben, weil der Kopf nicht nur aus Auge, Nase, Mund besteht, sondern da drin ist unser Geist, unsere Seele. Und er hat es doch tatsächlich geschafft, in seinen Bildern das darzustellen, der Seele, dem Geist, der Persönlichkeit, der Emotionalität Raum zu geben und es darstellen. Er hat es gemalt, er hat es geschafft zu malen, was einen Menschen ausmacht.
Ja, sehr verschiedene Menschen. Ich weiß, ob ich denen manchmal begegnen will, soweit sie mir sie erscheinen.
Weiß ich nicht. Vielleicht macht es ja genau das den Menschen aus, seine Macken und nicht seine schöne Seite.
Okay, so kann man es auch sehen.
Eine gewisse Ehrlichkeit, die wahrscheinlich
ja,
da auch...
Ich bin ja dankbar dafür, dass ihr mir jetzt hier diese Bilder interpretiert habt. Ich hätte echt Probleme gehabt. Wo fange ich denn an, darüber zu reden? Ja, das finde ich gut. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile geredet. Ich denk,
ja, die Ausstellung ist 4 Wochen geöffnet. Wir sind von wann bis...
Donnerstag bis Sonntag 15 bis 18 Uhr anwesend.
Im Blech, also Donnerstag bis Sonntag 15 bis 18 Uhr kann man hierher kommen. Genau. Und kann ich das...
30 Porträts anschauen, man kann sich ein dreiteiliges Kunstwerk gegen den Krieg anschauen und man kann sich mit dem Schlachtabfall, der keine Verwendung findet, von einem Rind beschäftigen.
Ja gut, aber wo ist der Schlachtabfall da enthalten?
Blut. Alle diese Sachen, die Klaviertasten...
Entschuldigung, also das Blut befindet sich in den Klaviertasten. Man kann es sogar selber bespielen. Dann in der Schallplatte, die abgespielt wird. Und das, was abgespielt wird, ist der Herzschlag des Rindes. Und wenn man sich auf die Bank setzt, spürt man unter sich die Vibration und den Herzschlag. Und dann gibt es noch ein Video dazu, da beschreibt der Künstler auch nochmal oder erklärt ein bisschen, wie er es gemacht hat, worum es geht und seine Technik. Und das kann man alles nachvollziehen.
Okay, da danke schön ja, für die Erklärung. Wird man die Töne auch hören, wenn man hier reinkommt? Wird
der man darf das Klavier bespielen und kann auch die... man hört die Töne des Klaviers und es wird gleichzeitig Geräusche aus dem Schlachthaus noch mit per Zufallsprinzip mit eingespielt. Also die Sachen hört man noch genau und den Herzschlag des Rindes.
Ah, danke schön. Also nochmal zu erklären, was ich sehe. Das sind zwei Tische aus Kacheln, die auf Ständern stehen. Dieses Sterile ist ja auch nochmal pervers. Zu dem
Schlachthaus-Optik, Schlachthaus.
Ja, das Lebendige und das Sterile, wie das zum Töten. Und drauf ist da wie ein Klavier, drauf oder die Tastatur eines Pianos. Die Tastatur besteht aus Blut. Das Material für diesen synthetischen Stoff war Blut. Und dann auf dem anderen Tisch, auch aus Kacheln oder nee, Fliesen, ist ein Plattenspieler und die Schallplatte daraus ist sozusagen aus Blut synthetisiert.
Genau, also ist getrocknetes und gepresstes Rinderblut. Also auch reines Rinderblut, es ist keine Zusätze oder so, sondern es ist wirklich reines Material.
Okay, danke schön, schwere Kost.